Und dann sage ich, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid zu diesem Gottesdienst. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Ihr kennt sie ja sicherlich alle, ist bekannt, ist nichts Neues. Wir sind schon eine ganze Weile in diesem Jahr drin. Und wir wollen heute in diesem Gottesdienst mal noch diese Zeit nutzen und ganz vieles auf den Prüfstand stellen. Ihr werdet am Ende vielleicht merken, ganz so einfach ist das nämlich gar nicht. Ich weiß nicht, wer von euch den Kabarettisten Rüdiger Hoffmann kennt. Der beginnt ja seine Vorträge immer so, hallo erstmal, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten. Und dann kommt eine allgemein bekannte Tatsache, so auf seine Art humoristisch aufbereitet als große Neuigkeit. Und ich habe so gedacht, was würde denn so ein Mann, so ein Kabarettist uns empfehlen, alles zu prüfen? Ihr wisst vielleicht, wo solche Schilder hängen. Hast du geprüft, ob dein Zug auch wirklich am Bahnsteig 5 fährt? Oder hast du geprüft, ob er überhaupt fährt? Als ich diese Vorbereitung gemacht habe, war das eigentlich noch als Gag geplant, als lustiger Einstieg. Wir waren die letzte im Urlaub und mussten von Chemnitz nach Leipzig zum Flughafen mit dem Zug fahren. Als wir in Chemnitz am Bahnhof standen, kam 20 Minuten Verspätung. Es wechselte ganz schnell, 30 Minuten Verspätung, die nächste Anzeige, Zug entfällt. Da war die erste Stunde weg. Beim nächsten Zug, als der angezeigt wurde, kam sofort mit 30 Minuten Verspätung. Das war dann schon eine anderthalbe Stunde. Und man sieht den Flieger eigentlich schon allein davonziehen. Also es ist nicht mehr ein Gag, es ist leider traurige Tatsache, aber vielleicht hat das der eine oder andere von euch auch mal schon so erleben müssen. Also was gibt's noch so zu prüfen? Hast du vielleicht geprüft, ob dein Essen wirklich auch laktosefrei ist? Oder hast du zumindest die Pillen mit dabei? Hast du geprüft, was im Wahlprogramm deiner Wahlpartei alles noch so als Überraschungsei im Kleingedruckten stand? Jetzt ist es zu spät, jetzt habt ihr gewählt, müsst ihr vorher lesen. Musst oder kannst du überhaupt alles prüfen? Hat der Installateur wirklich die Wasserleitung richtig angeschlossen oder kommt morgen Wasser aus der Steckdose? Wie sieht es bei euch aus? Ist beim Klingeln an der Vorsaaltür auch immer der Fernseher aus? Wie ehrlich war die Arbeit der UN-RWA in Gaza wirklich? Hat niemand mitbekommen, wo jeden Tag diese vielen Raketen hingeflogen sind? Neben der Schule, neben dem Einkaufszentrum, neben Kindergärten, neben Krankenhäusern? Keiner die Richtung mitbekommen? Ihr Lieben, worauf und auf wen kann man überhaupt noch sich verlassen? Radio, Fernsehen, Presse, Tatsachenberichte, Meinungsumfragen, Wahlergebnisse verlieren zunehmend an Vertrauen. Prüft aber alles, so schreibt Paulus damals schon an seine Geschwister. Ich bleibe mal dabei, so wie der Rüdiger Hoffmann zu Beginn, so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet oder ob es euch vielleicht immer so im Gedächtnis ist. Wir leben in einer schnelllebigen und sich immer schneller verändernden Zeit. Also die Welt fordert auch von uns immer mehr Flexibilität, Beweglichkeit und tagtäglich werden wir überflutet mit den unterschiedlichsten Informationen, Ideen und Log-Angeboten, die Bedürfnisse in uns wecken sollen, die wir gar nicht haben, für Dinge, die wir gar nicht brauchen. Werbung in Radio, Fernsehen, Zeitschriften, Handy, so stehen wir laufend unter Druck, entscheiden zu müssen, was wir behalten und was wir ablehnen. Was ist gut und was ist fake? Fake, also die Lüge. Was ist Lüge? Und wir müssen heute ganz schnell solche Entscheidungen oftmals treffen, schneller als je zuvor. Gleichzeitig macht sich aber auch immer größere Orientierungslosigkeit breit. Im Politischen sind also vermehrt rechte oder linke Ideologien im Vormarsch, die immer mehr oder weniger ausgesprochen auch bewährte christliche Werte zerstören wollen. Den Staat nach den Vorstellungen von Minderheiten umzukrempeln. Vieles wird mit List hinterfragt und in Abrede gestellt, um es dann irgendwie mal so schleichend, heimlich, still und leise abzuschaffen. Nichts Gewohntes und Bewährtes ist mehr sicher. Alle Werte, durch die Deutschland oder auch Europa das wurde, was es ist, werden Schritt für Schritt abgeschafft. Ich beschäftige mich gern mit der Geschichte, so ab gerade im Großen, zu den letzten 1200 Jahre. Ich weiß also, wovon ich rede. Natürlich gab es Auf und Ab in der Geschichte, das ist ganz logisch. Aber Gott wird immer mehr aus unserem Leben, aus unserem Volk hinausgedrängt. Gott sollte eigentlich schon lange auf dieser roten Liste mitstehen, existenzgefährdet. Natürlich nicht bei den Grünen, die haben andere Dinge im Kopf, mit Kröten und sonst was, Windrädern und die Welt erhalten, mag sein. Aber ihr Lieben, leider kommen auch unsere christlichen Kirchen hier nicht mehr ihren eigentlichen Aufgaben nach, sondern sie biedern sich oftmals den Regierenden einfach nur an, um einen Platz in der Gesellschaft noch zu haben. Und nochmal, leider finden fragende oder suchende Menschen auch hier keine Antworten mehr für ihr Leben. Das soll mal als Bestandsaufnahme von uns jetzt genügen, von unserer Zeit. Ich denke, viele finden sich in manchem von dem, was ich gesagt habe, wieder. Nun haben wir für dieses Jahr eine Losung, wieder ein Wort des Apostels Paulus aus einem seiner Briefe, aus dem 1. Thessalonicher Brief, so ziemlich am Ende. Ich lese mal die paar Verse rund um unsere Jahreslosung drumherum mit. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, habe ich gerade gelesen, Entschuldigung, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Ich weiß nicht, wem dieser Text im Ganzen so bekannt vorkam. Das war der Text zur Eyangs Gebetswoche am Anfang dieses Jahres. Da allerdings in kleinen Scheibchen für jeden Tag so einen Vers. Wir haben jetzt hier viele Worte der Ermahnung und der Anweisung gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir jemand so ganz genau sagt, wie du dich verhalten sollst. Ist es vielleicht für dich nervig oder ist es heute realitätsfremd? Es reizt aber bestimmt zum Widerspruch. Lauter Imperative, also immer diese Befehlsformsprache. Das ist nicht die beliebteste Form, in der wir angesprochen werden wollen. Aber überleg mal, wenn du wirklich von jemandem eine Antwort haben willst, dann wird er dir sagen, ja, mach das so oder nein, mach das bloß nicht. Und da sind wir halt wieder bei der Befehlsformsprache. Also lassen wir mal diese Imperative im Kasten und schauen mal als ersten Punkt, wie kam denn nun Paulus und die Thessalonicher überhaupt zusammen? Paulus war unterwegs mit Silas und Timotheus auf der zweiten Missionsreise in Mazedonien, also im heutigen Griechenland. Thessaloniki oder Thessaloniki war nach Philippi die zweite Station auf dieser Reise. Und er hatte den Menschen in Thessaloniki an drei Sabbaten das Evangelium von Jesus Christus in der Synagoge verkündigt. Und etliche der Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus an. Auch gottesfürchtige Griechen und angesehene Frauen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 17. Das waren wohl die ersten Gläubigen, die die Apostel bereitwillig auch bei sich aufnahmen und eine kleine Gemeinde da auch bildeten. Und es waren überwiegend, vielleicht ausnahmslos, Heidenchristen. Denn die Juden ereiferten sich natürlich über diese neue Lehre und zettelten einen Aufruhr in der Stadt an, in Thessaloniki. Und ihre Klage kam bis vor die Obersten der Stadt. Und was haben sie anzuklagen? Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Das ist das erste Urteil über Paulus und diese neue Lehre von Jesus Christus, die den ganzen Weltkreis erregen. Und so kam es, dass Paulus und seine Männer zuerst bedroht wurden und Paulus dann über Nacht ganz schnell auch aus der Stadt fliehen musste. Thessaloniki war nicht einfach nur ein einfaches Fischerdorf irgendwo, sondern Hauptstadt der kaiserlichen Provinz Mazedonien. Sitz des Prokonsuls, also schon ziemlich weit oben. Und die verkehrstechnische Lage mit dem guten Hafen und der großen Via Egnatia, die Rom mit dem Osten des Landes verband, also bis nach Konstantinopel oder Istanbul ging, also heute Istanbul, es förderte die Entwicklung der Stadt zu einem wichtigen Handelsplatz. Schauen wir in Teil 2 mal, was denn nun der Anlass für diesen Brief des Paulus war. Warum musste er diesen Brief überhaupt schreiben? Bei diesem ersten Thessalonicher Brief handelt es sich um die älteste Schrift des Neuen Testaments. Der erste Brief des Paulus. Auch wenn er im Neuen Testament ziemlich weit hinten steht, die älteste Schrift des Neuen Testaments. Vermutlich fast sicher im Jahr 50 nach Christus geschrieben, während seines Aufenthalts in Korinth. Während im ersten Teil dieses Briefes der Dank dominiert, Dank an die Geschwister der Gemeinde, steht der zweite Teil dann unter dem Thema der Heiligung, also so dem Verhältnis zu Gott, ihrer Stellung auch zu Gott. Die Gemeinde wird dann am Ende sogar noch dazu, ich sag's mal, ermahnt, ihre Erwählung als Kinder Gottes angesichts der kurz bevorstehenden Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus zu bewähren, also festzuhalten. Paulus schreibt diese Worte ja nicht aus Langeweile, sondern er hat Nachricht bekommen aus der Stadt, also aus Thessaloniki, über Timotheus ging das. Und es gab auch Unsicherheiten in der Gemeinde. Da gab es einmal die Verunsicherung, weil einige aus der Gemeinde gestorben waren. Nun muss man wissen, es ist ja seit seinem Aufenthalt in Thessaloniki bis zu diesem Brief nicht sehr viel Zeit vergangen. Er ist ja lediglich über Beröa und dann kurz in Athen nach Korinth. Also da waren wenige Wochen, wenige Monate nur dazwischen. Und einige aus der Gemeinde sind in dieser Zeit gestorben. Ein zweiter Punkt der Verunsicherung war, dass die Geschwister in Thessaloniki Druck bekamen von ihren Mitbürgern, also von den Juden. Und da hat sich bis heute nicht sehr viel geändert. Sie lehnen die Lehre von Jesus Christus einfach auch heute noch ab. Und das dritte war, auch gegen den Apostel selbst sind wohl Verleumdungen gestreut worden. Das wäre für Paulus kein Problem gewesen, aber wenn das Evangelium beschmutzt wird und in Misskredit gerät, durch den Namen Paulus, das hängt ja zusammen. Paulus hat diese Lehre gebracht Und das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Also hier muss er richtig stellen. Also deshalb dieser Brief. Zum ersten Problempunkt, Sterben und Tod sind ja eigentlich normal. So sehen wir das ja eigentlich, denke ich, alle. Aber sie warteten damals darauf, dass Christus aus dem Himmel zurückkehren würde, und zwar bald, und sie dann auch mitnehmen würde. Diese Lehre in dieser ersten Zeit, zu Beginn des Christentums, war ja diese Naherwartung. Christus kommt bald. Sie hatten die Botschaft des Apostels wohl gehört, dass sie vom Tod erlöst seien durch Christus. Und sie gingen nun einfach davon aus, dass sie deswegen auch nicht mehr selbst sterben müssten, sondern dass sie Jesus einfach gleich mitnehmen würde. Nun war aber gerade das geschehen, es waren Geschwister gestorben. Nur diese Verunsicherung, was hat es zu bedeuten? Paulus, stimmt denn deine Lehre überhaupt, was du uns erzählt hast? Das passt doch nicht ganz so zusammen, wie wir es uns gedacht haben. Schon kurze Zeit, nachdem Paulus weg war, drangen Irrlehrer in die Gemeinde ein und gaben natürlich vor, dass sie im Namen des Heiligen Geistes Weissagungen machen könnten, natürlich alles zum eigenen Vorteil. Und das war ein weiterer Punkt der Unsicherheit, und das führte auch dazu, dass die Geschwister in der Gemeinde erstmal sagen, nun lasst aber uns mit allem mal zufrieden. Das wird uns zu viel, zu unübersichtlich. Und Paulus musste deshalb seiner Gemeinde in seelsorgerlicher Weise einmal beruhigen, aber auch ein Stück ermahnen, dass sie ihr erstes Glaubensfeuer auf diesem richtigen Weg Jesus nach nicht verlieren und nicht auch mit abschreiben würden. Stattdessen sollten sie aber auch prüfen, ob sich nicht der eigene Ego-Geist von Egoismus, von Ich oder vielleicht auch der teuflische Irrgeist von Irrtum und Irrglauben mit einmischt hier. Meidet das Böse in jeder Gestalt, schreibt Paulus. Und diese Ermahnung war damals wirklich besonders wichtig, denn die vielen neu gegründeten Gemeinden, die hatten ja noch kein festes Glaubensfundament. Woher auch? An drei Sabbaten hatte er ja nur Zeit gehabt für die Gemeindegründung, sage ich mal. Und sie sollten also auf alle Fälle auch in Zukunft ihr Ziel auf diesen guten Weg, den sie eingeschlagen hatten, nicht verlassen. Und heute im 21. Jahrhundert, denke ich, ist es wohl noch viel wichtiger, denn immer mehr Christen haben ihr biblisches Glaubensfundament verloren, aufgegeben oder vielleicht sogar bewusst über Bord geworfen. Damals zum Beispiel die Gemeinde in Beröa, wo Paulus in der Nacht hin fliehen musste, die haben eigentlich richtig reagiert. Die haben gesagt, Paulus, wir hören das an, aber du bist genauso ein unbekannter Prediger wie die anderen auch. Und wir müssen eine Botschaft erst am Wort Gottes prüfen, ob das wirklich so ist. Und sie haben es anhand der Schrift geprüft und haben gesagt, ja, das stimmt. Eine klare Entscheidung, eine klare Linie. Als dritten Punkt beschäftigt uns nun noch die Aussage, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das ist nun für uns heute die Jahreslosung und ich denke für uns alle auch ein Stück, was wir uns ja nicht so wegschieben können. Das müssen wir ganz einfach tun. Wo wird das überhaupt in unseren Gemeinden heute noch so gemacht? Leider ist vieles ins Schwanken geraten. Ich erinnere mich an ein Interview mit Pastor Ulrich Barzani, ist ja bekannt, von Pro Christ und so weiter. Der hat vor einiger Zeit gesagt, ich erinnere mich nicht daran, ich schneide also immer diese Schnipsel aus der Zeitung aus, beziehungsweise schreibe mir das auf. Und deshalb kann ich da immer mal so ein bisschen nachschlagen, nachlesen. Also er hat gesagt, es sei gerade innerhalb der evangelischen Kirche, ja der Kirchen überhaupt, sehr umstritten. Trennstrich, nicht denken, naja, die Kirche, Wir sitzen alle hier im selben Boot. Für die Leute, die nicht zu uns im Gottesdienst kommen, sind wir alle die Frommen und die Heiligen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und vielleicht sind wir hier im Erzgebirge noch ein bisschen so auf einer frommen Insel, die hier noch über diesem vielen Nebel noch herausschaut. Bitte unter diesem Aspekt bedenken und nicht, weil hier die Kirche erwähnt ist. Bitte nicht. Also, was ist sehr umstritten? Ob man Gott gehorchen soll, wer Gott ist, ob wir seinen Willen kennen und worin sein Wille besteht, welche Bedeutung die Bibel hat, die Bibel für uns als Christen, welche Bedeutung die hat? Gibt es da wirklich Fragen? Wie wir sie verstehen, auslegen oder anwenden sollen? Ich habe immer gedacht, dazu gibt es den Heiligen Geist, wir sollten ihn nur fragen, dass er uns Jesu Wort aufschließt, was für uns wichtig und gut und richtig ist. Ich habe dies im Frühjahr einige, ja, mal so im Internet geblättert, da gab es einen Gottesdienst, da war vorne auf dem Altarplatz die Funkenmariechen, die Gardetänzer zugange. Na gut, mag vielleicht die Fasching- oder Karnevalszeit gewesen sein, aber stellt euch das mal vor, wie dann der Gottesdienst weitergeht. Ein zweiter Gottesdienst war ausgeschrieben als Harry Potter Gottesdienst. Wer kennt Harry Potter? Schon mal davon gehört? Es ist für mich eigentlich Zauberei, Aberglauben, Okkultismus. Damit laden wir zum Gottesdienst ein. Hallo? Und als drittes, ein Gottesdienst, groß überschrieben, Tattoo-Gottesdienst. Also du kannst während dem Gottesdienst dir ein Tattoo stechen lassen. Vielleicht so hier neben Alexander, das ist gerade so platzfrei hier, du müsstest noch einen Stuhl rücken und dann sitzt jemand mit entblößtem Oberkörper und daneben jemand mit so einer Tattoo-Maschine und lässt sich ein Tattoo stechen. Da muss bestimmte Frommes sein, also Kreuz muss schon mit dabei sein. Hallo? Was ist hier noch Gottesdienst? Bringt für mich wirklich Fragen, die wir so wahrscheinlich hier unter uns auch nicht beantworten können. Eine der obersten deutschen Bischöfin wünscht den muslimischen Geschwistern einen gesegneten Ramadan. Ja. Für die EKD ist der Schwangerschaftskonflikt ein unauflösbarer Konflikt. Wirklich? In meiner Bibel steht ganz weit vorn, du sollst nicht töten. Ganz weit vorn. Kann man überlesen. Muss man aber nicht. Ihr Lieben, es geht noch schlimmer. Alles solche Schnipseln aus Zeitungen rausgeschnitten. Es wird immer mal wieder behauptet, Jungfrauengeburt gibt es doch gar nicht. Das kann man heute niemandem mehr erzählen. Das kann man niemandem mehr glaubwürdig rüberbringen. Jesus sei gar nicht auferstanden, das Grab sei gar nicht leer gewesen. War ja keiner dabei, hat ja keiner gesehen, wer weiß, was die gemacht haben. Den Sühnetod Jesu gäbe es nicht. Gott, die Hölle, gibt es nicht. Man solle den Menschen nicht immer solche Angst machen. Was passiert denn dann mal am Übergang in die Ewigkeit? Da steht die Angst aber massiv wie eine Mauer. Und wenn eine Bischöfin dann noch sagt, niemand solle für sie oder für uns mit seinem Blut bezahlen müssen, dann frage ich mich natürlich schon, wie diese gute Frau in die Ewigkeit kommen will, wenn sie das Blut unseres Herrn Jesus am Kreuz vergossen nicht für sich in Anspruch nehmen will. Ihr gutes Aussehen und ihre Predigt wird es wahrscheinlich nicht sein. Und gerade jetzt in der Passionszeit wird es ganz deutlich, was Jesus für uns getan hat. Das gleicht für mich solche Aussagen, solche Meinungen, die vertreten werden, wie ein Erdrutsch. Wenn wir nicht mehr wissen, was unser eigenes Fundament ist, worauf wir uns gründen mit unserer Lehre, mit unserem Glauben, mit unserem Leben. Dass wir nicht mehr wissen, was ist denn gut, was ist richtig. Ihr Lieben, falsche Brüder oder auch falsche Schwestern bringen falsche Lehre. Und falsche Lehre bewirkt falschen Glauben. Ein falscher Glaube zerstört die Gemeinde. Ich habe schon angedeutet, wir können hier nicht sehr viel dazu tun. Vieles geschieht in Sphären, wo wir nicht mehr hinkommen. Wir können nur beten. Wir können ja wirklich nur beten, dass die verantwortlichen Menschen, die solche Dinge auch loslassen, in Interviews, in Predigten und sonst wo, vielleicht doch mal wieder sich auf die Bibel besinnen, auf das, was wirklich uns ausmacht. Es hätte auch der Apostel Johannes damals schon solche Glaubensabstürze vorausgesehen, gab er der Gemeinde den seelsorgerlichen Rat, nicht jeder theologischen Richtung sofort zu glauben, sondern die Geister zu prüfen. Der Johannes war das. 1. Johannes 4, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm vom Geist Gottes eingegeben, sondern prüft, was er sagt, ob das wirklich von Gott kommt, denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. 2000 Jahre alt dieses Wort. 2000 Jahre alt, aktuell wie gestern. Und Paulus schreibt dann in seinem Brief an die Römer etwas später noch, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Es ist also äußerst wichtig und dringend notwendig zu prüfen. Wenn wir aber das tun wollen, dieses Prüfen, um das Gute zu behalten, dann müssen wir einen verlässlichen, einen sicheren Maßstab haben, der uns heute und morgen und auch in der Zukunft den Weg weist, die Richtung zeigt. Und der nicht durch einen Mehrheitsbeschluss da wieder verändert oder außer Kraft gesetzt werden kann. Ich denke, wir wissen, was das ist. Für uns ist es klar, dieser ewig gültige Maßstab ist und bleibt unsere Bibel, bleibt das Wort Gottes für uns. Jesus selbst hat es gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist wie eine Garantieerklärung ist es über unsere Zukunft. Es wird alles vergehen, alles wird verschwinden. Alles, woran wir uns vielleicht festklammern und alles, was so wichtig ist in dieser Welt, wird vergehen. Aber Jesus und sein Wort nicht. Das hat Bestand. Das ist das solide Fundament unseres Glaubens, Kompass für unser Leben. Und daran müssen wir festhalten. Der Apostel will den Thessalonichern damals und auch uns heute sagen, es geht hier um diesen tragenden Grund für unser Leben. Den will er nahebringen. Dass das unseren Alltag prägt und trägt. Das Wort Gottes. Es geht Paulus bei seinen Briefen, nicht nur hier im Thessalonicher, auch bei den anderen, nie um Ratgeberliteratur. Das hätte Paulus auch schreiben können, aber das muss er anders aufbauen. Wissen wir, es geht hier um das Evangelium Gottes. Um das Antlitz Jesu Christi, das uns daraus entgegenstrahlt. Nur hier gibt es Halt und Geborgenheit. Es gibt eine Lebensperspektive, die trägt, selbst wenn wir uns mal so ein bisschen im dunklen Tal, mal so ein bisschen in Not und Krankheit befinden. Es steht nicht in der Bibel, dass wir nur auf sonnigen Höhen wandeln. In meiner steht das nicht. Aber es steht, dass jemand unsere Hand nimmt und uns führt, auch durch dieses dunkle Tal hindurch. Ein Freund von mir hat auf das Deckblatt seiner Bibel geschrieben, Kursbuch fürs Leben. Es ist es bis heute, das soll es hoffentlich auch weiter für uns alle so bleiben. Ich halte mich gern auch an das Psalmwort, Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, dein Licht auf meinem Weg. Sind oft diese Wege alle so ein bisschen im Dunkeln, im Ungewissen, die wir gehen sollen oder die wir gehen müssen. Und da ist es gut, wenn wir jemanden haben, der uns den Weg erleuchtet. Und Manfred Siebald hat schon vor einer ganzen Weile das auf den Punkt gebracht, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Immer wieder wird ja mal behauptet, Glaube, das ist Privatsache. Darüber spricht man doch nicht. Es ist mit Sicherheit falsch. Es ist nämlich nicht egal, was und woran ich glaube und wovon ich rede. Unser Glaube prägt unser Miteinander auch und prägt auf Dauer auch unsere Gesellschaft und vielleicht hoffentlich auch unseren Staat. In einem Gebetsbrief der Karmelmission vom letzten Dezember, da wurde von einem hohen Korangelehrten in Nordindien berichtet. Ich weiß nicht, wer die Nachrichten auch gelesen hat. Nennen wir ihn Abdul. Abdul war Präsident über 200 Gelehrte in Nordindien. Und er glaubte sich am Ziel seines Lebens angekommen. Mehr konnte er nicht erreichen. Papst kann er nicht werden. Und dieser Abdul traf einen alten Freund und er erzählte ihm, dass er Christ geworden sei. Das war für Abdul eine Katastrophe. Es macht ihn wütend. Sein guter alter Freund, jetzt ein Christ. Aber er musste noch lange darüber nachdenken und wie fröhlich sein alter Freund war. Und sie trafen sich in finsterer Nacht noch des Öfteren. Und Abdul bekam kleine Heftchen von der Karmelmission, bekam eine Bibel geschenkt und schließlich nahm er Jesus für sein Leben an. Als seine Frau das hörte, tobte sie und wollte ihn anzeigen, aus der Familie verbannen und steinigen lassen. Wir kennen das Prozedere im Islam, wie das mit Familienmitgliedern geschieht, die Christen werden. Aber Abdul vertraute auf Jesus. Und als seine Frau merkte, dass sich sein Leben veränderte, war sie bereit, mit zuzuhören und dann mit ihm in der Bibel zu lesen. Und ein Jahr später nahm auch sie Jesus als ihren Erlöser an. Nun musste er natürlich auch seinen Posten als Präsident der muslimischen Gelehrten aufgeben, war ja logisch, kann er ja als Christ nicht mehr machen. Und zuerst bezeugt er seinen Glauben seinem Generalsekretär, also dem zweiten Mann in dieser ganzen Vereinigung. Und er schenkt ihm eine Bibel, ein paar solche Heftchen und musste natürlich gehen dann. 10 Monate später kam auch dieser ehemalige Generalsekretär zum Glauben an Jesus Christus. Und er ließ sich am selben Tag wie Abduls Bruder taufen, der auch durch Abdul vom Evangelium gehört hat. Es waren nur 4 Leute, die jetzt unmittelbar hier von Jesus Christus gehört haben, ihr Leben verändert und gerettet hatten. Wie das sich noch weiter ausbreitet, ist im Moment für mich nicht klar. Ich habe es nicht weiter lesen können hier. Aber das ist ja, Glauben ist keine Privatsache. Darüber müssen und dürfen wir gerne reden und es weitersagen, weitergeben. Und ihr Lieben, in großen Teilen Europas ist so eine positive Prägung zum christlichen Glauben in diesen letzten 1000 Jahren geschehen. Das ist nachweislich, wie gesagt, mit Höhen und Tiefen, alles klar. Glaube, auch in unserer Gesellschaft, in unserer deutschen Gesellschaft, und ich zähle auch die DDR mit dazu, da hat sich viel Spreu vom Weizen getrennt. Denn war es nicht mehr sicher genug in der DDR. Die Mitläufer sind gegangen. Glaube prägt, aber Unglaube prägt natürlich auch. Heute ist Deutschland das heidnischste Land Europas. Ich weiß nicht, ob ihr auf meiner Karte hier oben drüber dieses dunkle kleine Das ist Deutschland. Das Dunkelste bei mir auf der Karte ist es ganz dunkelrot. Unter 20% Christen, genau 17%. Für Steuer und Co. und andere Dinge sind es noch etwas über 40, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Mit, was weiß ich, Steuervorteilen oder wie auch immer. Christen 17%. Deshalb, vielleicht sind wir auf einer Insel hier noch. Die Bibel und unser Glaube sind also nicht etwas für den Gottesdienst, nur für den Sonntag oder vielleicht für mein persönliches Seelenleben. Ich halte es schön für mich. Sondern wir sollen es insbesondere auch für den Alltag, für unsere Entscheidungen, die wir treffen müssen in der Familie oder im Beruf, in der Politik oder auch was Geld und Eigentum und Recht betrifft. Das gehört alles hier auf den Prüfstand. Wir müssen das Zeitgeschehen auch aus biblischer Sicht her beurteilen und prüfen. Weil wenn wir ein Problem haben, dann fragt den Heiligen Geist. Der wird dir sagen, was passiert. Der Widersacher will uns ja immer noch verführen, so mit Halbwahrheiten und mit vielen Dingen, die uns vom klaren Weg Gottes abbringen, auf diesen Weg des Zeitgeistes hinführen. In unserer Zeit der sogenannten Fake News, und die wird wirklich schon so genannt, also der bewusst und vorsätzlich gemachten Falschmeldungen, sogar von obersten Regierungsstellen, müssen wir wissen, was ist die Wahrheit? Wo finde ich die Wahrheit? Wem darf ich glauben? Wem darf ich vertrauen? Die Regierung war, ist, ja, wie soll ich sagen, beides kein gutes Vorbild. Und die Verbreitung der KI wird das noch viel schlimmer machen. Bist nicht mehr sicher, hat der wirklich das gesagt? Gehört dieses Bild und dieses Gesprochene wirklich zusammen? Ganz schwierige Zeiten kommen auf uns zu. Ganz schwierig. Ich will nur kurz daran erinnern nochmal, habt ihr noch ein bisschen Zeit? Gibt noch nichts zu essen. Überlegt mal, aus der letzten Regierungszeit, die Gott sei Dank vorbei ist, wie oft sie Angst geschürt hat. Statt Vertrauen zu schaffen, statt Sicherheit zu vermitteln für uns im eigenen Land. Wir gehen ganz schnell drüber weg. Heizungsgesetz. Alle müssen sich eine neue Heizung kaufen. Die alte zählt nicht mehr, alles neu. Umweltfreundlich. Elektroautos. 2030 aus für alle Verbrenner. Jeder muss ein neues Auto haben, Elektroauto. Nicht nur, dass es technisch nicht möglich ist, das kostet auch Geld. Ein Notfallvorratslager, habt ihr euch schon vorbereitet? Notfallvorratslager, Notfall wofür? Für welchen Notfall? Jetzt habe ich gelesen, auch die EU sagt, mindestens 3 Tage Vorrat müsst ihr zu Hause haben. Und dann? Was ist am 4. Tag? Notfall. Einführung der Wehrpflicht. Unsere Männer wieder, unsere Jungs in den Krieg ziehen mit der NATO gegen Russland. Wir haben gegen Russland noch nie gewonnen. Wir haben immer den Kürzeren gezogen, ganz gleich, wie weit wir in der Geschichte zurückgehen. Die Grundsteuer muss neu berechnet werden. Das hat Angst gemacht. Viele haben diese Meldung noch gar nicht abgegeben. Von den Preisen bei Strom und Gas und Diesel will ich gar nicht reden, das merkt er morgen wieder, wenn er einkaufen geht. Ich wollte eigentlich noch als Negativpunkt, als abschreckendes Beispiel bringen, dass die Frau Baerbock 2023 35 Milliarden Gelder ins Ausland transferiert hat. 35 Milliarden. Inzwischen wissen wir, was in Deutschland geschieht. 900 Milliarden sind schon im Grundgesetz eingeschrieben. Keiner weiß, ob wir überhaupt eine Regierung haben und bekommen. Es geht sehr, sehr durcheinander. Wir können nicht sagen, ja, so geht's. Das ist die Regierung, das ist wahr, das stimmt. Bei weitem nicht, bei weitem nicht. Ihr Lieben, wenn diese eine absolute Wahrheit abgelehnt wird, Jesus Christus, dann werden so viele Halbwahrheiten, so viele zwielichtige Dinge werden dann auf einmal akzeptiert. Dann ist alles nur noch gleichgültig. So vielleicht hier wie die persönlichen Identitäten oder Geschlechter, die du dir raussuchen kannst heutzutage. Diesen Monat bin ich Männle mal, nächsten Monat probiere ich es mal als Weibel, vielleicht komme ich da besser durch oder habe da irgendwelche Vorteile. Hallo ihr Lieben, ich habe nicht von Mann und Frau gesprochen, von Männle und Weibel. Damit wird man auf Dauer nicht leben können, das zerstört jede Gesellschaft. Jesus allein ist hier der Unterschied. Und an ihm, an diesem Sohn Gottes, werden sich die Geister scheiden. Er sagt in göttlicher Autorität, mit wirklicher Vollmacht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er, nur er, nichts anderes. Wir können uns zurechtmachen, was wir wollen. Nichts anderes führt uns zum ewigen Leben bei Gott. Während also Jesus die Wahrheit in Person ist, ist der Teufel der Widersacher, die Lüge in Person. Es ist also die zwingende Folge, alles, was nicht Wahrheit ist, wirklich auch auf die Seite der Lüge zu stellen. Und das wird in letzter Zeit halt immer größer, immer breiter, immer mehr. Und deshalb sollen wir anhand der Bibel wirklich alles prüfen und alles, was gut ist, behalten und festhalten, wirklich festhalten. Und den Rest können wir getrost auf den Müllhaufen werfen. Ihr Lieben, die Bibel sagt dir nicht, was du morgen einkaufen sollst. Die Bibel sagt dir auch nicht, wie du deine Hausordnung machen sollst. Oder ob du vielleicht mit Bus oder Bahn auf Arbeit fahren sollst. Wenn dir das eine Frage ist, darfst du gern den Heiligen Geist fragen, er wird dir antworten. Aber Vorsicht, wenn er dir antwortet, dann musst du es auch tun. Ihr Lieben, wir haben jetzt fast unser Ende, das Ende meiner Predigt erreicht. Ich habe noch eine Folie. Ich möchte jetzt an jeden von euch einfach die Frage weitergeben. Bei all diesem, was ich euch jetzt hier vorgestellt habe, von diesem Durchschnitt, Querschnitt durch unsere Zeit, durch unser Land, durch unser Volk. Was behaltet ihr für euch ganz persönlich als Gutes für euer Leben fest? Ganz vieles von dem gehört wirklich in die Vergangenheit. Und ich hoffe und wünsche, dass du für dich ganz persönlich sagen kannst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dass wir mit unserem Herrn Jesus Christus auf dem Weg des Siegers sind, der uns dahin führt, wo unser Leben gut enden kann. Es ist sicherlich schwierig in unserer Zeit, das immer so genau und deutlich festzustellen. Aber ein bisschen eine Hausaufgabe sollen wir uns schon alle gern auch mitnehmen. Die Bibel, das Wort Gottes, sagt uns, was das Gute ist, was unser Lebensziel ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist die Wahrheit, sein Wort ist wahr und ist verlässlich. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Garantieerklärung, erinnert euch daran, nehmt das fest für euch in Anspruch. Die Garantie endet nicht nach einem halben Jahr oder nach 2 Jahren oder was weiß ich was. Das ist eine Garantie für die Ewigkeit. Er ist unser Helfer, unser Retter, unser Erlöser. Er hat sein Leben geopfert für uns, um uns in die Ewigkeit hinüber zu retten. Das Beste, was wir je tun können, ist, diesem Herrn zu folgen. Und zu bekennen, so wie es Paulus dann hier am Schluss auch schreibt, treu ist Gott, der uns ruft, er wird es auch tun und uns durchbringen bis zum Ziel. Amen. Ich habe von der Deutschen Zeltmission Anfang des Jahres eine Karte bekommen, zur Jahreslosung entsprechend, und hinten drauf steht ein Gedicht. Ich weiß nicht, wer es auch bekommen hat, ist auch egal. Ich möchte gern mit diesem Gedicht jetzt beten, möchte dieses Gedicht als Gebet sprechen. Es passt zu unserer Predigt, zur Jahreslosung. Wir wollen beten. Behalte das Gute. Dein Wort macht mir Mut, in das neue Jahr zu starten. Trotz Unsicherheiten viel Gutes zu erwarten. Und sollte ich vor Entscheidungen stehen, durch die Brille der Liebe genau hinzusehen. Ist es wahr? Ist es gut? Kann es eine Not wenden? Mache ich weiter wie gehabt? Muss ich etwas beenden? Ich will kritisch durchdenken, statt auf Fake News zu bauen. Und mit Zuversicht auf dich, unseren Gott, nur vertrauen. Du schenkst uns die Würde zu prüfen und handeln. Vertraust uns, dass wir auf dem guten Weg wandeln. Ich darf selbst entscheiden mit frohem Mute. Drum prüfe ich fröhlich und behalte das Gute.